HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Seenotrettung mit Hilfe der evangelischen Kirche. Ein Jahr Sea-Watch 4. Flut in Deutschland, Hunger weltweit. Die Jahrespressekonferenz der Diakonie Katastrophenhilfe. Und unser Sonntagsthema Sternschnuppen im August. Wünsch dir was. Seit 2 Jahren engagiert sich die evangelische Kirche in der Seenotrettung. Mit Unterstützung der Protestanten wurde das ehemalige Forschungsschiff Poseidon gekauft, zum Rettungsschiff Sea-Watch 4 umgebaut und vor einem Jahr zum ersten Mal eingesetzt. Ein Engagement, das auf breite gesellschaftliche Unterstützung, aber auch auf massive Kritik gestoßen ist. Michael Hollenbach berichtet.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Pastorin Sandra Bielz bei der Abschlusspredigt auf dem Evangelischen Kirchentag 2019. Das war der Anstoß für das kirchliche Engagement in der Seenotrettung. Bereits Anfang 2020 wurde das Forschungsschiff Poseidon gekauft und zum Rettungsschiff umgebaut. Und vor einem Jahr startete die Sea-Watch 4 zu ihrer ersten Rettungsmission. Getragen wird die Sea-Watch 4 von einem breiten Bündnis.
Es ist kein Kirchenschiff. Mir ist relativ wichtig, dass wir jetzt nicht in den üblichen Geruch kommen, die Kirche wird zur Reederei oder schickt Schiffe oder so.
Betont Thies Gundlach, Vizepräsident im Kirchenamt der EKD und Vorsitzender von United for Rescue, einem Bündnis, das die Arbeit der Seenotretter finanziert. Obwohl die Sea-Watch 4 oft über Monate in italienischen Häfen festgehalten worden ist, konnten die Crewmitglieder in 2 längeren Einsätzen insgesamt rund 650 Menschen aus dem Mittelmeer retten. Allerdings sind auch schon mehr als 1000 Menschen in diesem Jahr im Mittelmeer ertrunken.
Weil das klingt natürlich ein bisschen zynisch, wenn man sagt, wir haben viele Menschen aus dem Meer gerettet. Das ist in Anführungsstrichen ein Erfolg, aber an für sich gehören die da gar nicht hin, sondern es soll ganz andere Wege geben, um nach Europa zu kommen.
Kirchenmann Thies Gundlach betont den humanitären Charakter der Seenotrettung. Da sieht Mattia Weihe etwas anders. Sie ist Sprecherin von Sea-Watch.
Es geht uns um extrem viel mehr. Es geht uns darum, dass natürlich sich die Migrationspolitik Europas ändert. Und das funktioniert natürlich auch durch politische Aktionen.
Dass sich die evangelische Kirche ganz konkret und finanziell in der Seenotrettung engagiert, begrüßt Mattia Weihe.
Natürlich ist die Kirche ein extrem wichtiger Akteur. Es ist extrem wichtig, dass sie eben Haltung zeigt. Und wir sehen, dass das auch dazu führt, dass sich eben mehr Menschen für das Thema interessieren, auch engagieren.
Doch in der Öffentlichkeit und auch innerhalb der Kirchen gibt es Kritik an dem Engagement. Der Vorwurf, hier würden Kirchengelder für politische Arbeit missbraucht. Dem hält Thies Gundlach entgegen,
dass die Mittel nicht aus Kirchensteuern stammen. Im Grunde genommen sind es alles Spenden. Und nachdem sich das rumgesprochen hatte, ist das abgeflaut.
Oliver Kulikowski gehört zur Crew der Sea-Watch 4 und hat Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Fast alle seien körperlich und seelisch verletzt.
Was fast alle gemein haben, da sie ja davor in der Regel in libyschen Lagern waren, ist natürlich, dass sie da auch traumatische Gewalt erfahren haben, die natürlich auch sich physisch, aber auch psychisch noch bemerkbar macht.
Die Organisation Sea-Watch und auch die Kirchen fordern, dass die EU die Seenotrettung nicht einfach nur dem Engagement der zivilgesellschaftlichen Gruppen überlassen darf. Darüber hinaus wünscht sich Thies Gundlach, der Vizepräsident im Kirchenamt der EKD, von der kommenden Bundesregierung,
wenn die Aufnahme von akzeptierten Flüchtlingen erleichtert wird und man nicht immer sozusagen auf die anderen verweist und sagt, die machen aber nicht, Ungarn macht nicht, Polen macht nicht und solange können wir auch nichts machen. Es sind doch kleine Zahlen. Also diese Haltung ist mir unverständlich.
Ein Jahr Sea-Watch 4, die Seenotrettung mit Hilfe der evangelischen Kirche in Deutschland. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann mangelt es derzeit nicht an Katastrophenbildern. Denke man nur an die Flut oder aber auch an die Brände. Und genau dort zu helfen ist Aufgabe der Diakonie Katastrophenhilfe. Am Ende des vergangenen Jahres waren es 170 Projekte in 39 Ländern, wo die Diakonie Katastrophenhilfe dann tätig wurde. Die Bilanz wurde am vergangenen Donnerstag vorgelegt und dabei sind die Wetterextreme und die Corona-Pandemie natürlich ganz vorne dran. Hunger und Not weltweit wachsen, nicht zuletzt aufgrund dieser Phänomene. Aber auch die Opfer der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Wochen schnell und unbürokratisch von der Diakonie Hilfe bekommen. Die gute Nachricht ist, die Spendenbereitschaft der Deutschen ist nach wie vor sehr groß. Matthias Bertsch berichtet.
25 Millionen Euro. Innerhalb weniger Wochen hat die Diakonie Katastrophenhilfe für die Opfer des Hochwassers im Westen Deutschlands Spenden in dieser Höhe erhalten.
Das ist eine unglaublich große Summe. Das ist fast die Summe, die komplett sonst an Spenden im letzten Jahr eingegangen ist. Und dieses Moment, dass Leute wirklich das Gefühl haben, es hätte auch mich treffen können. Wenn es dort passiert oder wenn es an der Elbe passiert ist, dann kann es auch woanders passieren. Gerade weil wir bisher ja auch nicht auf diese Katastrophen eingestellt sind. Und das bewegt viele Menschen. Und ich denke, das ist ein Grund für sie dann auch zu spenden. Es kommt plötzlich sehr, sehr nah.
Um den Menschen möglichst unbürokratisch zu helfen, hat die Diakonie Katastrophenhilfe den Betroffenen zunächst Soforthilfe in Form von Bargeld bereitgestellt, betont Dagmar Pruin. Die Präsidentin der Organisation hat sich Anfang der Woche ein eigenes Bild der Situation vor Ort gemacht.
Wir haben das bereitgestellt, was die Menschen sich zum Teil nicht selber besorgen konnten, nämlich Bautrockner, damit die Wohnungen erstmal getrocknet werden. Was ich aber auch wahrgenommen habe, ist eine wirklich große Angst vor der Zukunft. Wie wird es jetzt weitergehen? Staatliche Hilfen sind angekündigt, wie die aussehen werden, wie man sie beantragen kann, wie das genau sein wird, das wissen die Menschen noch überhaupt nicht. Was das abdecken wird, was die Versicherungen zahlen werden. Und da ist es gerade unsere Aufgabe als Diakonie-Katastrophenhilfe, den Menschen vor Ort daran jetzt beizustehen.
Der Fokus der Arbeit, auch das wurde bei der Jahrespressekonferenz des Hilfswerks deutlich, sollen allerdings weiterhin Katastrophen in den Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas sein.
Weil anders als hier bei uns in Deutschland können viele Menschen im globalen Süden nicht darauf hoffen, dass es auch staatliche Hilfe gibt. Und der Tagelöhner in Bangladesch, der seine Arbeit verloren hat, oder die Familie in Mosambik, deren Haus verwüstet ist, sind natürlich noch auf eine ganz andere Art auch auf unsere Hilfe angewiesen. Und von daher wird unser Schwerpunkt im globalen Süden bleiben.
Das betrifft sowohl den Kampf gegen den Hunger als auch denjenigen gegen Corona. Die Pandemie treffe die Menschen in ärmeren Ländern oft härter als in der Bundesrepublik. Doch trotz zum Teil großer Unterschiede im Gesundheitswesen und der sozialen Absicherung während eines Lockdowns sei durch die Pandemie auch ein Gefühl globaler Zusammengehörigkeit gewachsen.
Natürlich sind wir hier ganz anders abgesichert durch unsere Krankenhäuser, dass viele von uns vor schweren Krankheitsverläufen geschützt werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch erlebt, wie viele Menschen an Covid-19 gestorben sind. Und ich erlebe, dass Menschen dadurch durchlässiger werden dafür, dass wir in einer Welt leben und dass Dinge uns auf der ganzen Welt gemeinsam angehen. Und ich würde schon auch diese hohe Spendenbereitschaft auch in dieser Linie sehen.
Denn diese ist nicht auf Deutschland beschränkt. Auch für ihre Projekte auf der Südhalbkugel unserer Welt hat die Diakonie Katastrophenhilfe im vergangenen Jahr mehr Spenden erhalten.
Große Spendenbereitschaft auch für die Diakonie Katastrophenhilfe, und das bedeutet eben viele Möglichkeiten zu helfen. Matthias Bertsch berichtete von der Bilanzpressekonferenz der Diakonie Katastrophenhilfe. Das American Jewish Committee Berlin, kurz AJC, warnt Politik- und Sicherheitsbehörden davor, die Gefährlichkeit von Verschwörungsideologien zu unterschätzen. Im Auftrag des AJC hat jetzt die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, eine Studie über antisemitische Verschwörungsmythen in Zeiten der Corona-Pandemie verfasst, und zwar am Beispiel von QAnon. Anne Winter berichtet.
Wie so oft in der Geschichte sind auch an der Corona-Pandemie die Juden schuld. So zumindest wollen es Verschwörungstheoretiker ihren Anhängern weismachen. Die aus den USA stammende Bewegung QAnon etwa behauptet seit 2017, dass ein geheimer Kinderhändlerring aus Kinderblut Substanzen gewinne, die den Alterungsprozess verhindern. Teil dieses Deep State? Der Holocaust-Überlebende und Mäzen George Soros. Eine krude Erzählung, die an die Weisen von Zion erinnert, sagt Daniel Pönsken von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, einer der Verfasser der Studie. QAnon sei auch schnell in Deutschland aufgegriffen worden.
Der Mythos war in Deutschland aus ganz spezifischen Gründen so erfolgreich, und dazu zählen weit verbreitete antisemitische Stereotype, dazu zählen rechtsextreme Netzwerke, die den Mythos sozusagen begierig aufgegriffen haben, um sich mit ihm, mit anderen Milieus und Spektren und AkteurInnen zu verbinden. Aber dazu zählen auch spezifisch deutsche Ideologiefragmente wie die ReichsbürgerInnen-Ideologie, die sich eben auch mit QAnon verband und dem einen neuen Schub gab.
Die Verfasser der Studie warnen davor, solche Legenden, egal wie absurd sie seien, zu verharmlosen, denn indirekt legitimierten sie Gewalt und motivierten zu Straftaten. Mit Beginn der Corona-Maßnahmen im März 2020 habe sich die Zahl der Follower im Netz innerhalb von Wochen verfünffacht. Von den über 500 antisemitischen Vorfällen, die die RIA-Studie registriert hat, steht mehr als die Hälfte im Zusammenhang mit Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Ideologisch ließen sie sich nicht mehr dem klassischen Rechts-Links-Spektrum zuordnen, sagt Remco Lehmhüß, der Direktor des Berliner Büros des American Jewish Committee, das die Studie in Auftrag gegeben hat. Auch seien antisemitische soziale Bewegungen wie QAnon nicht mehr an Nationalstaaten gebunden. Das bedeutet,
dass die Bekämpfung des Antisemitismus und antisemitischer Verschwörungsmythen ebenfalls grenzüberschreitend stattfinden muss und nicht mehr ausschließlich im nationalstaatlichen Rahmen stattfinden kann. Ferner sind die Sicherheitsbehörden gefordert, dieses Milieu ebenso grenzüberschreitend im Blick zu haben und dagegen vorzugehen.
Weil sich solche Verschwörungstheorien über das Internet massenhaft rasant verbreiten, seien sie nicht punktuell einzudämmen, meint die Vizepräsidentin des Bundestags Petra Pau von der Partei Die Linke. Ihr Fazit?
Es bedarf der breiteren Aufklärung über die Mechanismen zur Verbreitung von Verschwörungsmythen und über die Gefahren, welche von ihnen für die Demokratie ausgehen. Wir müssen außerdem viel mehr die Perspektive der Betroffenen in den Blick nehmen. Und dazu gehört eben auch, dass die Zivilgesellschaft nicht wegschaut, sondern den Verfassungsschutz im Wortsinne in die Hand nimmt.
Bei der Studie steht die Perspektive der Betroffenen im Mittelpunkt. Wie ist es für eine Frau mit Davidstern, wenn ein anderer Kunde im Supermarkt laut sagt, die sind schuld an Corona? Wie fühlt sich ein Überlebender angesichts von Querdenkern, die mit einem gelben Stern kundtun, dass sie ungeimpft sind? Der religionspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Benjamin Strasser, fordert zum einen präventive Maßnahmen, um jüdische Einrichtungen besser zu schützen. Dafür müssten Sicherheitsbehörden in die Lage versetzt werden, die Gefährdung etwa zu religiösen Feiertagen analysieren zu können. Er wünscht sich von der Politik aber auch, die Vielfalt jüdischen Lebens im Alltag sichtbar zu machen.
Es ist eben nicht nur eine Aufgabe beispielsweise des Zentralrats der Juden mit dem Programm Meet a Jew, sondern dass wir Jüdinnen und Juden in Deutschland eine Plattform bieten, dass wir auch mithelfen zu zeigen, wie jüdisches Leben in Deutschland tatsächlich aussieht und wer Jüdinnen und Juden sind. Dass es eben nicht diese ominösen, geheimen, reichen Rothschilds sind, sondern dass jüdisches Leben in Deutschland ganz anders aussieht.
Eine Studie über antisemitische Verschwörungsmythen wurde in der vergangenen Woche in Berlin vorgestellt. Verfasst wurde sie von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, in Berlin.
HR Info. Himmel und Erde.
Im August sind die Chancen am größten, nachts Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Wenn man sich dann sofort etwas wünscht, geht es bekanntlich in Erfüllung. Wünsche haben wir ja alle. Sie sind ein wichtiger Motor im Leben. Sie sagen viel aus über unsere innerste Sehnsucht und darüber, was wir vom Leben erhoffen. Das ist das Thema unseres kleinen Sonntagsschwerpunktes hier bei Himmel und Erde in HR Info anlässlich der Sternschnuppen im August. Unser Thema: Wünsch dir was. Warum das Wünschen auch heute noch hilft. Jedes Jahr Mitte August gerät die Erde in einen Meteorstrom, der in den Tagen um den 12. August ein deutliches Maximum an Sternschnuppen aufweist. Aber auch vorher und nachher kann man noch fündig werden beim nächtlichen Blick auf den Himmel. Sternschnuppen haben etwas Faszinierendes und sie sind umgeben von uralten mythologischen Vorstellungen. Petra Klostermann berichtet.
Michael Passage vom Freundeskreis der Himmelskunde in Bad Salzschlirf im Kreis Fulda beobachtet die Perseiden von einem selbstgebauten Sonnenobservatorium. Bei stockfinsterem Neumond und außerhalb einer größeren Stadt sind die Sternschnuppen am besten zu sehen.
Wir müssen ja mit unserem Raumschiff Erde durch ein Gebiet durch, was der Komet 109P Swift-Tuttle als Überreste sozusagen, als Bruchstücke hinterlassen hat auf seiner weiteren Bahn. Und wir müssen durch diesen Staubgürtel mit dem Raumschiff Erde hindurchfliegen. Und je zentraler wir da durchfliegen, desto mehr Sternschnuppen gibt es natürlich.
Viele denken, die Sternschnuppen selber leuchteten, aber das stimmt nicht.
Nicht die Sternschnuppen als solche leuchten, sondern die umgebende Luft, durch die dieses kleine Partikelchen hindurchrast, wird die Luft ionisiert, also zum Leuchten angeregt.
Der Volksmund kennt die Perseiden auch als Laurentius-Tränen. Der Märtyrer starb im Jahr 258 am 10. August unter Höllenqualen auf einem glühenden Rost. Sabine Frank vom Verein Sternenpark Rhön kennt noch mehr Mythen.
Eine Geschichte ist, dass wenn die Götter gelangweilt sind, dann werfen sie Steine auf die Erde und das sind die Sternschnuppen. Aus dem Baltikum gibt es noch eine Mythologie und zwar die Sternschnuppe ist im Grunde genommen ein erloschener Stern und ein Stern erlischt immer dann, wenn ein Mensch stirbt.
Romantiker wünschen sich etwas beim Anblick von Sternschnuppen. Sabine Frank weiß, wie es geht.
Man muss den Wunsch gedacht haben, solange die Sternschnuppe fliegt. Und man darf sich nie irgendwas für sich selber wünschen. Deswegen klappt das meistens nicht, weil die meisten Menschen, also die Schnuppe ist schon längst weg, dann wünscht man sich was und man wünscht sich Geld oder Reichtum oder Glück. Und das funktioniert nicht. Also man muss noch wünschen im Moment des Fluges der Sternschnuppe und es muss was für jemand anderen sein.
Mythen und Volksweisheiten rund um die Sternschnuppen, das war ein Beitrag von Petra Klostermann. Jetzt im August sehen wir abends und nachts im Sommerhimmel Sternschnuppen und seit Kindertagen versuchen wir, in dieser Millisekunde des Ansehens einer Sternschnuppe uns etwas zu wünschen. Wünsche haben wir ja alle in uns und Wünsche haben eine Kraft, bringen uns ins Träumen, bringen uns in Bewegung. Darüber möchte ich mit Angelika Gulda sprechen. Sie ist Psychologin und arbeitet als Coach. Ich habe sie gefragt, was hat es denn psychologisch mit unseren Wünschen auf sich? Wie wichtig sind sie für uns?
Also Wünsche sind für unser Leben extrem wichtig. Man kann sagen sogar überlebenswichtig, denn durch Wünsche entwickeln wir uns weiter. Wünsche bringen uns voran, die geben uns Energie. Es kommt allerdings dabei darauf an, was das für Wünsche sind. Also ob sie aus mir selbst kommen oder ob es eher Wünsche sind, die ich so von außen übernommen habe. Letztere wären dann auf lange Sicht nicht ideal für mich.
Wie kann es denn passieren, dass ich Wünsche von außen übernehme und dass die nicht von innen kommen? Was wäre das zum Beispiel?
Also das sind typischerweise solche Dinge, die wir von unseren Eltern gelernt haben. Also ich hatte im Coaching mal einen Mann, der sich gequält hat Jahr um Jahr mit seiner Doktorarbeit. Und im Coaching ist dann klar geworden, dass dieser Wunsch nach dem Doktortitel gar nicht aus ihm selber herauskam, sondern dass das tatsächlich etwas war, was seine Mutter sich ganz tief für ihn gewünscht hat. Und er hatte sich das so sehr zu eigen gemacht, dass er dachte, es wäre ein eigener Wunsch. Und tatsächlich hat er das Ganze dann aufgegeben und hat sich viel freier und viel besser gefühlt damit.
Es gibt ja die materiellen Wünsche. Das ist ja das, was uns zuerst einfällt, wenn uns einer sagt, du hast eine Million, was wünschst du dir, was machst du damit? Also nach Australien reisen, vielleicht ein Boot kaufen, was immer. Andererseits gibt es aber auch tiefere Wünsche. Wie hängt das zusammen?
Also erstmal, beide Arten von Wünschen sind total sinnvoll und es kann zusammenhängen, es darf aber auch getrennt voneinander existieren. Ich kann mir also zum Beispiel durchaus wünschen, mehr von der Welt zu sehen und zu reisen. Das kann aber auch mit dem inneren Bedürfnis nach Entwicklung zu tun haben. Kann gekoppelt sein, muss es aber nicht. Und bei jungen Menschen ist das quasi noch ganz natürlich in ihnen drinne. Und wenn man etwas älter wird, dann setzt das später noch einmal ein, dass diese Wünsche wieder an die Oberfläche kommen. Und das hat dann den Hintergrund, dass wir das leben, wofür wir wirklich auf die Welt gekommen sind.
Also es lohnt sich durchaus, die Wünsche in der Sternschnuppennacht dann etwas gründlicher abzuklopfen, Frau Gulda. Das ist sozusagen ein Stück mein Potenzial, was sich da meldet.
Ja, genau. Also ich finde es grundsätzlich sinnvoll, Wünsche abzuklopfen und zu gucken, was dahinter steckt. Und die Dinge, die ich mir wünsche, also die ich, nach denen ich mich sehne und was ich unbedingt will und was auch immer wiederkommt, das ist immer ein Ausdruck meines noch ungelebten Potenzials, also von dem, was in mir drin steckt und was ich noch verwirklichen will und auch kann und das aber eben bewusst oder unbewusst.
Wie kann ich das denn konkret machen, dieses Abklopfen meiner Wünsche? Gibt es da irgendeinen Tipp von Ihnen?
Ja, das geht im Prinzip immer in drei Schritten. Also das erste ist, dass ich erstmal beobachte und wahrnehme, dass ich diese Wünsche und Träume überhaupt habe. Also dass ich die zur Kenntnis nehme, weil das im Leben oft untergeht oder so weggewinkt wird. Das heißt, ich nehme mir Zeit dafür und gebe dem Ganzen Raum. Und das passiert meistens erstmal im Kopf. Deswegen ist der zweite Schritt, das Ganze aufzuschreiben, also zu sammeln, was für Wünsche mir da kommen, was sich wiederholt und nicht nur im Kopf damit rumzuspinnen, sondern sie mir wirklich einzugestehen, weil durch Schreiben wird das Ganze dann noch realer und greifbarer für mich. Ja, und dann kommt der dritte Schritt, den gehen viele nicht, der ist aber eigentlich der wichtigste, nämlich das Ganze auch anzugehen und umzusetzen. Also tatsächlich den Wunsch oder den Traum, den ich habe, dann auch in ein Ziel zu verwandeln, damit auch wirklich was draus wird. Und da gibt es diesen schönen Satz, ein Ziel ist ein Wunsch oder ein Traum mit einem Termin. Finde ich da sehr passend.
Muss dann konkret werden.
Genau.
Sie sagen, unsere Wünsche sind wichtig für unsere persönliche Entwicklung, Frau Gulda. Was ist denn eigentlich bei Menschen schiefgelaufen, sage ich jetzt mal ironisch, die sagen, ich bin wunschlos glücklich?
Ja, also da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, das stimmt für den Moment und das passiert dann bei Menschen, wenn sie gerade einen großen Schritt gemacht haben. Also wenn sie bewusst oder unbewusst so eine Entwicklungsstufe genommen haben und sich da auf dieser neuen Stufe erstmal etablieren. Da gibt es eine Zeit lang nicht so viele neue Wünsche, weil wir da einfach erstmal ankommen müssen. Bei vielen Menschen ist es aber eher so, dass die sich mit viel weniger zufrieden geben, als sie eigentlich haben oder erreichen könnten. Und das kommt dann ganz oft aus den Glaubenssätzen, die wir alle in der Kindheit gehört haben. Also sowas wie lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder etwas, was ich auch von vielen Kunden schon gesagt bekommen habe, sei doch endlich mal zufrieden mit dem, was du hast. Und in dem Fall ist es dann sehr wichtig, sich das einzugestehen, dass diese Sätze existieren und die in Frage zu stellen und auch idealerweise auch zu verändern.
Wie sieht es denn aus mit den Wünschen? Dürfen wir sehr groß wünschen, Frau Gulda? Dürfen wir uns große Dinge wünschen?
Also klein machen wir die Wünsche ganz von selbst wieder, indem wir die irgendwie so an unsere, in Anführungszeichen, Realität anpassen. Deswegen ist immer die ideale Reihenfolge erst wirklich ganz, ganz groß zu träumen und zu wünschen, also uns das vorzustellen, was wir nehmen würden, wenn alles möglich wäre und dann eben durch dieses Umsetzen in ein Ziel gucken, was davon gelingt mir jetzt auch tatsächlich. Und ganz grundsätzlich ist es immer sinnvoller, eher größer als kleiner zu träumen, weil die großen Träume, die großen Wünsche, die haben die Energie, uns wirklich zu bewegen und uns weiterzuentwickeln und das ist unser natürlicher Zustand.
Nicht nur Think Big, sondern auch Wish Big. Das war Angelika Gulda, Diplompsychologin und Coach. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
HR Info. Himmel und Erde.
Menschen, die schwer krank sind, haben oft noch einen letzten Wunsch. Noch einmal an einen Lieblingsort fahren, noch einmal im Café sitzen, noch einmal das Meer sehen. Solche Wünsche erfüllt zum Beispiel der ASB-Wünschewagen. Davon gibt es mehrere bundesweit. Zwei sind es in Hessen, und zwar einer in Nordhessen und einer im Rhein-Main-Gebiet. Welche Bedeutung haben diese letzten Wünsche für die Patienten und wie erleben die Mitarbeiter, wenn ein Wunsch in Erfüllung gehen kann? Das hat Rainer Janke erfragt.
Noch einmal das Meer sehen, das Elternhaus oder einfach nur ein Musical oder ein Konzert besuchen. Wenn das Leben zu Ende geht, sind die Wünsche meist klein, aber nur wenige Menschen bekommen sie erfüllt. Der Arbeiter-Samariter-Bund erfüllt seit 7 Jahren Herzenswünsche, auch diesen.
Wir hatten die Fahrt, die denjenigen ans Meer geführt hat, der es noch nie gesehen hatte. Und kurze Zeit danach ist dieser Mensch glücklich und dankbar über diese Wunscherfüllung dann für immer eingeschlafen.
Erzählt Larissa Gruffmann. Sie koordiniert einen von zwei hessischen Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds. Wir sind am Standort in Kassel. Der weiß-blaue mit Sternen beklebte Rettungswagen rollt aus der Fahrzeughalle. Das Fahrzeug ist eigentlich ein voll ausgestatteter Rettungswagen mit einigen Besonderheiten, erklärt die Projektleiterin. Etwa, dass die medizinischen Geräte auf den ersten Blick nicht zu sehen sind.
Man soll nicht den Eindruck gewinnen, dass man einen Krankentransport durchführt, sondern eine Reise mit einem Fahrzeug, das medizinisch vollumfänglich ausgestattet ist, aber eben nicht diese Erkrankung im Vordergrund stehen soll.
Und auch sonst gibt es viele Extras, die die Fahrt im Wünschewagen besonders machen.
Es ist Sternenbettwäsche vorhanden und eine Beleuchtung mit Sternenhimmel wie das Bild des großen Wagens. Und es gibt die Möglichkeit, sich Filme während der Fahrt anzuschauen.
Viele Wünsche haben die Helfer schon erfüllt und das alles ehrenamtlich, sagt Larissa Kroffmann.
Das wird rein ehrenamtlich getragen und aus Spenden finanziert und Eigenmitteln. Die Sanitäter, die jetzt zum Beispiel auch hauptamtlich bei uns arbeiten, führen die Fahrten auch rein ehrenamtlich dann in ihrer Freizeit durch.
Einer dieser Ehrenamtlichen ist Christopher Loos. Was fühlt er, wenn er Sterbenden mit einer Fahrt im Wünschewagen den letzten Wunsch erfüllen darf?
Wenn wir angeschrieben werden im Vorfeld, dann wird nicht gesagt, wer kann fahren, sondern hallo, liebe Wunscherfüller. Das sagt unsere Aufgabe für den Tag. Und das verbindet uns. Und dann wird es eine kurze Beziehung, aber eine teilweise sehr intensive.
Und das Thema letzte Wünsche und wenn sie erfüllt werden, erfüllen nicht nur die Helfer, sondern auch die Fahrgäste, ergänzt Larissa Kroffmann.
Auch die Fahrgäste selbst, die blühen während dieser Reise noch einmal förmlich auf.
Nach einer längeren Corona-bedingten Pause sind die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes jetzt wieder unterwegs, mindestens einmal pro Woche. Und man könnte eigentlich noch viel mehr Sterbenden ihre letzten Wünsche erfüllen, weiß Larissa Kroffmann.
Es ist so, dass manche mit dem Thema vielleicht auch Berührungsängste haben und daher das auch nicht früh genug stellen, so eine Anfrage.
Der ASB-Wünschewagen, vorgestellt von Rainer Janke. Das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen hochsommerlichen Sonntag.